Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein. Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Gisela Knuth
und Jens-Peter Groth.
Schön, dass Sie dabei sind.
Wir starten in die Sendung mit einer Hommage an den vor 100 Jahren geborenen Kabarettisten, Schriftsteller und Liedermacher Hans-Dieter Hüsch. Dieses Jahr ist im Landkreis Hameln-Pyrmont das Bündnis gegen Depression entstanden. Näheres dazu erfahren Sie gleich. Wo bin ich? Fragt sich diesmal die Hamelner Autorin Ula Klein, während unser Redakteur Stefan Rickener in eine geheimnisvolle Bäckerei abtaucht. Was ein Erbsenspartopf ist, das erklärt uns die Koppenbrüger Platschnackerin Ulla Hasselwander. Und über das Ehrenamt sprechen wir mit der Ehrenamtsbeauftragten der Julius-Tönnebend-Stiftung Tanja Adams. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen noch eine Aktion des VHS-Lerntreffs vor. Wir wünschen gute Unterhaltung. Wir wollen noch einmal einem der bedeutendsten Dichter seiner Zeit ein wenig Platz einräumen. Vor 20 Jahren starb der Kabarettist, Schriftsteller und Liedermacher Hans-Dieter Hüsch. Im Mai dieses Jahres wäre er runde 100 geworden. Wir hören nun aus dem Jahr 1967, da nur wenige Menschen. Es liest Jürgen Schormann.
Von Geburt oder Gottes Gnaden, Demokraten sind nur wenige Menschen. Eine Demokratie kann aber nur dann richtig und reichlich angewandt werden, wenn Regierende und Regierte sich ständig im Gespräch befinden, wenn die Regierenden nach unten horchen und die Regierten nach oben Gehör finden. Sollte man sich vielleicht fragen, welche Gesellschaftsordnung die Demokratie wahrhaft schöpferisch funktionieren lässt? Vielleicht der Sozialismus, wenn er hält, was er verspricht, denn er wird auch nur von Menschen praktiziert. Oder ist für eine echte Demokratie meines Erachtens eine Conditio sine qua non? Der Kapitalismus gibt dem Volk zwar Brot und Spiele und auch viele Scheinmöglichkeiten, sich politisch fortzubilden, um nicht zu sagen hinwegzubilden. Hält sich aber das Volk doch ganz schön vom Leibe? Eine Demokratie muss für alle und zwar täglich attraktiv und kreativ sein. Es muss für die unteren 10 Millionen ständig das Angebot vorliegen, sich gesellschaftlich zu artikulieren. Kurz, das Volk muss mehr gefragt werden. Mir scheint, wir haben keine Demokratie, sondern eine Demoskopie. Wer also die wahre Demokratie will, der darf nicht drauf loshoffen, dass sie vom Himmel fällt, sondern wird daran mitarbeiten müssen, dass die Menschen wieder ernst genommen werden. Die große Demokratie wird dann eines Tages vielleicht, wenn wir es auch nicht mehr erleben, sollte man doch schon mal hier und da ein Samenkorn setzen.
Die Demokratie ist weiblich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Liebe und die Hoffnung ihre Schwestern sind. Weiblich, ich glaube, dass Barmherzigkeit und Humanität genau das ist, worum es geht. Die Demokratie ist so verletzlich, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die Klugheit auf der Matte steht, genauso wie die Solidarität und die Schönheit, die Freiheit, die Verliebtheit in diese wunderbare Welt. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen, mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Für die Demokratie, sie ist weiblich. Ich weiß, ich wiederhol mich und frag mich, wie komm ich drauf klar, dass der Friede männlich ist, genau wie der Krieg oder der Sieg, das will ich wissen. Ich frag mein Gewissen, tatsächlich ist das Geschlecht doch nicht wichtig. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen, mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Mit all den Männern, all den Frauen, mit all den Wesen, die sich gegenseitig vertrauen. Mit all den Freaks und den Normalos, ist egal, los, lass mal machen. Ich will ein Leben lang für diese Dinge gerade stehen, mit all den Leuten, die auf unserer Seite sind. Ich will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehen. Ich will ein Leben lang verstehen, dass es sich lohnt, an dieser Front steil zu gehen. Für die Demokratie, die Demokratie, die Demokratie ist weiblich.
Die Zahl der Depressionen nimmt stetig zu. Stress, Krisen, soziale Isolation sind einige der Gründe für dieses Krankheitsbild. Die Arbeitsfehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen sind in den letzten 10 Jahren um 50% gestiegen. Dagegen hat sich die Zahl der jährlichen Suizide seit den 80er Jahren ungefähr halbiert. Laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe liegt dies daran, dass sich immer mehr Menschen Hilfe holen. Ein Hilfsangebot, das im Mai 2025 im Landkreis Hameln-Pyrmont entstanden ist, ist das Bündnis gegen Depression unter dem Dach des Paritätischen.
Da freue ich mich und bin besonders stolz, dass wir da gemeinsam mit ganz vielen Partnern hier im Landkreis, die in dem Themenfeld aktiv sind, dieses Bündnis in diesem Jahr gründen konnten. Wir haben da dankenswerterweise eine Finanzierung von 2 örtlichen Krankenkassen bekommen, die es ermöglicht haben, den Florian Vogel einzustellen, ein selbst betroffener junger Mann, der die Notwendigkeit gesehen hat, hier auch in Hameln-Pyrmont dieses Bündnis zu gründen. Denn bisher war das in der Landschaft der niedersächsischen Landkreise tatsächlich ein weißer Fleck hier in Hameln-Pyrmont und er sagt, dieses Bündnis ist super wichtig, um dieses Themenfeld auch lokal gut zu bearbeiten. Es freut mich total, dass wir dafür auch Barbara Ottekinas gewinnen konnten als Schirmherrin. Sie ist ja stellvertretende Präsidentin des Niedersächsischen Landtages und zeigt, dass das eben auch in der politischen Ebene eine entsprechende Wichtigkeit bekommt. Das ist super wichtig, denn unser Ziel ist, das ganze Thema mehr in die Öffentlichkeit zu tragen, zu entstigmatisieren, aufzuklären, viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und somit dazu beizutragen, dass Menschen, die davon betroffen sind oder auch Angehörige, da Anlaufstellen finden, um Hilfe zu bekommen.
Sagt Marc Telkheder, Leiter des Paritätischen Hameln-Pyrmont. Als Mitkoordinator der Selbsthilfe-Kontaktstelle habe der Paritätische in den letzten Jahren einen enormen Zulauf erlebt, was den Themenkomplex Depression betreffe, sagt Telkheder.
Gerade nach der Pandemie hat sich gezeigt, dass ganz, ganz viele Menschen von dieser Krankheit eben betroffen sind und da dringend Hilfe brauchen. Also die Selbsthilfegruppen platzen aus allen Nähten. Das ist auf der einen Seite natürlich toll, es zeigt, dass das gute Arbeit ist und dass dort Menschen geholfen wird. Auf der anderen Seite zeigt es eben auch, wie groß der Bedarf ist. Und deswegen finde ich es toll, dass der Florian Vogel hier die Initiative ergriffen hat, als Betroffener da so eine Lücke zu schließen. Und es geht da gar nicht darum zu formulieren, dass die bestehenden Hilfsangebote schlecht sind oder unzureichend, sondern es geht darum, möglichst vielen Menschen zusätzliche Angebote zu schaffen und da Hilfestellung bieten zu können.
Rund 9,5 Millionen Menschen in Deutschland, also ca. 12% der Bevölkerung, sind von Depressionen betroffen. Die Gründe dafür sind individuell und mannigfaltig, meint Telkheder.
Die Ursachen für Depressionen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Also da kann man tatsächlich nicht genau sagen, das kommt daher. Aber man muss schon sagen, dass auch die Reizüberflutung über Kommunikationsmittel, über Medien sicherlich dazu auch einen Beitrag leistet. Menschen suchen nach Orientierung, finden sie nicht und versinken in einer Flut von Informationen, wissen sich überhaupt nicht zu orientieren. Und da soll das hilfreich sein, niederschwellig eben dieses Angebot zu bieten. Gerade auch mit Betroffenen. Also Ziel ist es auch, dass wir eine sogenannte Peer-Beratung mit einrichten. Das heißt, das sind Beratungen von Selbstbetroffenen. Also gar nicht im Sinne von therapeutischer Krisenintervention, sondern als Wegweiser Rat liefern können. Welche ersten Schritte kann man gehen? An wen kann ich mich wenden? Denn es gibt viele gute Hilfsangebote, doch die Übersicht ist wirklich unglaublich schwierig. So, und das sollen jetzt so die ersten Schritte sein.
Depressionen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Die steigenden Zahlen unterstreichen die Notwendigkeit, diese Erkrankung zu entstigmatisieren und Betroffenen Hilfe anzubieten. In Hameln wurde dieses Jahr das Bündnis gegen Depression ins Leben gerufen. Wir sprachen darüber mit Marc Telkheder, dem Leiter des Paritätischen Hameln-Pyrmont.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aye.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up. What you lost?
Always
nothing!
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right.
Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Bernie, I said, they'll never make that money back.
Manch einer hat so etwas wie einen inneren Kompass. Andere wiederum finden ohne Stadtplan nicht von A nach B. Zu letzteren gehört die Hamelner Autorin Ulla Klein, die dieses Manko in ihrer aktuellen Geschichte »Wo bin ich?« festgehalten hat.
Schon als Kind hatte ich einen schlechten Orientierungssinn. Wäre ich als Brieftaube zur Welt gekommen, hätte ich schon beim ersten Ausflug das heimische Nest nicht mehr gefunden. Ich habe mal für einen Nebenverdienst Steuerkarten ausgeteilt. Die letzten Karten tauchen nach 40 Jahren immer noch auf. Täglich stelle ich mir die existenzielle Frage, wo bin ich? Mein Handy gibt mir darauf interessante Antworten. Du bist in Hameln, in Deutschland, auf der Erde, im All. Oder ganz blöd, du bist in deiner Küche und kochst gerade grüne Bohnen und Kartoffeln. Wenn jetzt jeder denkt, die hat doch hochgradig Demenz, dann kann ich nur sagen, ich war schon immer so. Das hat seine Gründe. Ich bin desorientiert, weil ich in Gedanken immer woanders bin. Wenn ich in einem Park spazieren gehe, überlege ich in meiner überschäumenden Fantasie, was hier früher mal war und ob auf diesen Wiesen mal Urmenschen gegangen sind. Und schon bin ich in einer anderen Welt. So geht es mir an vielen Orten, an denen ich mich aufhalte und verliere dadurch die Orientierung. Da bewundere ich die australische Bogongmotte. Sie fliegt im Jahr tausende Kilometer, um von ihren heißen Brutplätzen im Süden des Kontinents in die kühleren australischen Alpen zu gelangen und nochmal dieselbe Strecke wieder zurück. Der gerade mal 10 cm große Nachtfalter fliegt nur nachts und kann zur Orientierung den Stand der Sonne nicht nutzen. Forschende haben nun herausgefunden, so stand es neulich in der Zeitung, dass die Bogongmotte nach der Position der Milchstraße ihren Flug ausrichtet. Wenn Wolken die Sterne verdecken, nutzt die Motte das Erdmagnetfeld. Eine tolle Leistung. Mich könnte man im Hamelner Stadtwald aussetzen. Ich würde mich dort vollkommen verirren. Jahrelang würde ich nach dem Heimweg suchen, von Pilzen und Beeren leben, aus Pfützen trinken und leise klagen. Die Leute würden sich bekreuzigen und ihre Kinder vor der Geistererscheinung warnen. Ich stünde in abgerissener Kleidung an einer Wegkreuzung, halb versteckt zwischen den Tannen, und würde den Spaziergängern einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Wo bin ich? Mama, sagt meine Tochter peinlich berührt, wir sind hier bei Blumen-Neumann und du stehst gerade in der Gartenabteilung für Nadelbäume.
Hab mich verlaufen, weiß nicht wohin. mich verlaufen, sag, wo ich bin. Zeig mir den Weg zurück zu dir, ich will nach Haus. Ich halt die Einsamkeit in mir nicht länger aus. Hab mich verlaufen, weiß nicht wohin. Hab mich verlaufen, sag, wo ich bin. Es gibt so viele Wege, wer weiß wohin. Wie kann ich für mich wissen, ob ich richtig bin? Hab mich verlaufen, weiß nicht wohin. Hab mich verlaufen, sag, wo ich bin. Völlig klar. Mein Herz schlägt immer schneller, komme ich dir nah. Hab dich gefunden, gehör hierhin. Hab dich gefunden, weiß, wo ich bin. Denn der Weg, der zu dir führt, ist völlig klar. Mein Herz schlägt immer schneller, komme ich dir nah. Hab dich gefunden, gehör hierhin. Hab dich gefunden, weiß, wo ich bin. Hab dich gefunden, gehör hierhin. Hab dich gefunden.
Wir haben wieder einen wunderbaren Buchtipp für Sie. Für gemütliche Abende vor dem Kamin oder unter der Heizdecke. Stefan Rickenaar stellt uns das neue Buch von Evie Woods vor.
Sie hat es wieder getan. Evie Woods neuer Roman, Die geheimnisvolle Bäckerei in der Rue de Paris, funktioniert ähnlich gut wie ihr Bestseller Der verschwundene Buchladen. Der machte es möglich, dass Woods vorher abgelehnte Romane nun auch in die Regale kommen. Diesmal geht es also um eine Bäckerei in der Stadt Compiègne in Frankreich, die ein wunderbares Geheimnis in den Kellergewölben verbirgt und in die die 30-jährige Irin Edie Lane quasi durch einen Irrtum bei der Stellensuche gerät. Die Zutaten zu einer gelungenen Geschichte sind quasi die gleichen wie in Evie Woods anderen Romanen. Und Zutaten und Rezepte spielen eine zentrale Rolle in der Rue de Paris, inklusive der kleinen Portion Übernatürlichem, wie wir es von der Autorin kennen. Und Liebe natürlich und eine gehörige Portion Kitsch zum Dahinschmelzen. 292 Seiten für Liebhaber von Gebäck und Büchern, wie es eine Kritikerin schrieb. Ein besonderes Merkmal der Woods-Romane ist immer der kleine Seitenhieb Gesellschaftskritik und der obligatorische Ausflug in die Geschichte. In einem Interview erklärte die Autorin das so. Ich liebe es, die Gegenwart mit der Geschichte zu mischen. Das ist meiner Meinung nach spannend zu lesen, aber es ist schwer zu schreiben. Ich bin auch ein Fan von magischem Realismus und Fantasy. Ich mag es, wenn die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen und wenn irgendetwas Mystisches im Hintergrund läuft. Wer diese mystischen Vorlieben Evie Woods als Teil des Lesevergnügens akzeptiert, wird auch den neuen Roman Die geheimnisvolle Bäckerei in der Rue de Paris mögen. Am Ende gibt es noch ein wunderschönes Bild für den Leser zum Mitnehmen.
Madame Moreau, die Bäckerin, griff in ihre Tasche und holte eine Handvoll getrockneter Weizenkörner heraus. Darin steckt das Potenzial, alles Mögliche zu werden. Ein Croissant oder ein Baguette oder eine komplette Mahlzeit, wenn du eine kleine Feldmaus bist. Vergiss nie, dass du die gleiche Lebenskraft in dir hast, um alles zu werden, was du willst.
Das Buch ziert, wie schon die anderen Romane von Evie Woods aus dem Adrian- und Wimmelbuchverlag, ein wunderschöner Umschlag, der in jedem Bücherregal zum Hingucker wird.
In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Cha-cha-cha, du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh.
Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh.
Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. La 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 la. In einer kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Cha-cha-cha, du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh.
Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh.
Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee.
Heute wird unsere Plattdütsch-Fraktion wieder von Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge vertreten. Sie hat die Geschichte Der Erbsensparpott mitgebracht.
Wie oft hört und lässt man hütigen Dorfs, dat Ehelü sich scheiden lot. Kuhm hebt sie dann Bund für das Leben schlotten, schon lobt sie wer uden Anna. Wat ist dat bloß von eine Welt? Woran dat lichtet? Och, da wird bei uns hüt nicht mit befordern. Scheidung hättet früheren Tidens ja auch ergeben, aber viel seltener. Wenn die jungen Lüsig funn und freit han, denn so holen sie sich ihr Leben lang fast. Auch warum schütt der junge Ehemann sich nicht mal umkicken, wenn ne hübsche Dirn an ihm vorbeigeht? Und warum schall die junge Ehefrau nicht auch mal mit den anderen Kerlen tanzen drüben? Hans und Mariechen hebt frei, und als sie nur die vier allein sind, da sagt Mariechen zu ihren Leisten: Du musst mir nun aber auch treu bleiben und die nicht mehr mit den anderen Dirns aufgeben. Hans verspricht ihr das gern. Aber er verlangt auch von sin Mariechen ewige Treue. Er hat einen ganzen famosen Infall. Weil schaffst du's zwei Spurpüt an? Und wenn einer mal so'n Betten dat Versprechen vergeht, der Mutter eine Af in sin Spurpüt schmieden. Und in 25 Jahr tält weiter use Silberhochtit die Afen. Denn weit wie wer et mit de Treue am besten holen hätt. In Suse Schritt lobt de Jour dahin. Als Hans und Mariechen Silberhochtit fiert, da holt de Silberbrögern sin Spurpott und sechtau de Silberbrut. Dat sei sine Afen Tellenschall. Tein Stück sind in am Putt. Du Schlingel, sagt Mariechen zu Hans, und nimmt ihm in den Arm. Ich weit doch, dass du bei uns nie hinne gorn heft. Auch wenn in mein Putt viel mehr Affen wären als in din. Zü, meint Spurputt, hef ich ihre gestern abmockt und ich hef düsse doch davon eine schöne Affensuppe kocht.
Ja, manchmal können Verfehlungen auch für ein leckeres Essen sorgen. Ulla Hasselwander aus Koppenbrügge las die Geschichte Der Erbsensparpott. Und leckeres Essen gibt es jetzt auch bei P. Werner.
Lecker essen, lecker essen, lecker essen. Ich kann nicht kochen, doch alles kocht. Es wird gelichtet, gelabert, als wär's ein Trendsport. Ich will nicht dämpfen oder blanchieren. Und schon gar nicht ohne meinen Anwalt promedinieren. Ich will nicht schwitzen in Kocharena. Dafür fehlt mir das Telegen. Ich tauge nicht fürs am Herd stehen. Doch ich kann prima essen gehen. Ich will nicht wissen, wie man ganz stopft oder wie man Wiener Schnitzel in die Pfanne klopft. Mich hat bei Tisch noch nie gestört, dass der Sauerbraten vor mir zu einem Pferd gehört. Ich finde Lämmer richtig niedlich, doch vor allem appetitlich. Ich könnte Hühnern nie den Hals umdrehen, aber prima essen gehen. Ein Hoch auf alles, was mir gut schmeckt. Ich geb den Löffel ungern ab. Für mich ist das Dinner perfekt, wenn ich ne Dose und den Löffel hab. Ich will nicht kochen, wenn jeder kocht und auf Rezepte von Bocuse und Konsorten pocht. Für mich muss eine Creme nicht brüllen. Und warum unschuldiger Paprika die Haut abziehen? Ich liebe Zwiebeln mit Tartar, aber nicht molekular. Dann möchte ich Currywurst im Stehen. Das heißt prima essen gehen. La 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 la, la 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 la. Ai, 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 ai. La 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 la, la 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 la. Brat mir ein Spiegelei. La 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 la, la 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 la. Eins oder zwei. Geschubeckt und gemelzert, ihr Ratgeber auf DVDs. Dort, wo's Brötchen für die Welt hat, futtern sogar die Katzen die Gourmets. Kocht euer Süppchen, wie's euch gefällt. Von mir aus wandert stundenlang über das Serranfeld. Ich hab die Mitte, doch kein Backtrieb. Ich bin zwar quirlig, aber kein Schaumschläger-Typ. Ich lass mich in die Fress-PDW und per Gesetz verbieten, Kalorien zu zählen. Sternenküche gut und schön, doch ist mehr Teller als Proviant zu sehen. Kann das ein Futterfasser nicht verstehen. Ich will was essen, bei Essen gehen. Prima essen gehen.
Bon Appetit.
Ohne das ehrenamtliche Engagement sähe unsere Gesellschaft arm aus. Denn ungefähr jeder dritte Deutsche betätigt sich unentgeltlich in verschiedenen Bereichen. Ob im Sportverein, in der Schule oder in der Kirchengemeinde. Auch in Pflegeheimen und Senioreneinrichtungen sind Ehrenamtliche mittlerweile unverzichtbar. Viele Veranstaltungen und Angebote sind nur durch ehrenamtliche Hilfe zu realisieren. Die Hamelner Julius-Tönneböhn-Stiftung hat eigens für diesen Bereich eine Ehrenamtsbeauftragte. Seit Januar 2023 bekleidet Tanja Adams diesen Posten. Eine maßgebliche Aufgabe ist die Koordinierung der ehrenamtlichen Einsätze, sagt Adams.
Man ist quasi die Spinne über dem Netz. Es ist wie so Netzwerkarbeit und ich verwalte natürlich die Listen. Wir haben eine Liste von den bestehenden Ehrenamtlichen, anhand der man sehen kann, wer wo tätig ist. Also es gibt Ehrenamtliche, die sind sowohl bei Tönneböhn an der Weser tätig, als auch im Quartier tätig zum Beispiel. Die sind halt zweimal dann aufgelistet, aber wir haben eine Gesamtliste von 55 Ehrenamtlichen. Wovon 10 inzwischen die 80 erreicht haben. Davon sind gut 10, die auch als Mitarbeiter der Stiftung tätig sind und sich zusätzlich noch ehrenamtlich engagieren. Meine Vorgängerin Frau Sassenberg zum Beispiel, die hat jetzt einen Nähtreff organisiert bei Tönneböhn an der Weser. Das ist jetzt ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Und die nähen und reparieren dort Kleidung für Bewohner kostenlos mit 5 Ehrenamtlichen.
Einige der Ehrenamtlichen wurden von der Freiwilligen Agentur des Paritätischen Hameln-Pyrmont vermittelt. Auf welchen anderen Wegen kommt die bzw. der Ehrenamtliche zum Ehrenamt?
Teilweise sind es Nachbarn, also halt auch in der Nordstadt Nachbarn eben von unseren Treffpunkten, die sich engagieren, die irgendwann mal selbst als Gast zum Treffpunkt gekommen sind, gesagt haben, ach ja, ich kann dir ja mal helfen beim Kaffee ausschenken oder ich könnte mal einen Kuchen backen. Und ansonsten hoffen wir eben jetzt wieder auf die Messen, die kommen und auch auf den Tag des Ehrenamts und sonst eben vielleicht nochmal an die Schulen gehen, gucken, ob man neue Projekte startet.
Tanja Adams selbst ist schon in jungen Jahren mit der Ehrenamtsarbeit in Berührung gekommen.
Seit ich 14 bin, habe ich mit Senioren zu tun und der Herr Gruhl und Frau Siefers sind damals an die Schule gekommen und wir hatten eine AG, die nannte sich Partner ehrenamtlicher Helfer und dann hatte ich einmal die Woche einen Senioren, den ich besucht habe. So bin ich zu der Seniorenarbeit gekommen.
In welchen Bereichen werden die Ehrenamtlichen eingesetzt?
Das ist in den Einrichtungen Einkaufen für Bewohner, Spaziergänge mit Bewohnern, Arztbegleitungen, ganz wichtig, Vorlesen und Zuhören finde ich sehr wichtig für jemanden, der das Zimmer nicht mehr verlassen kann. Tanzangebote bei Veranstaltungen helfen. Dann wird der Laden bei Tönebön am See wird ehrenamtlich betrieben. Da ist so ein kleiner Einkaufsmarkt. Kaffeefahrten werden angeboten. Marktgänge. Es gibt einen Lesenachmittag, der angeboten wird, wo vorgelesen wird, Bücher vorgestellt werden. Also es ist ganz vielfältig, kreativ. Kann man Angebote machen, man kann auch eine Idee mitbringen, also kann auch sagen, das und das kann ich mir vorstellen, dann würde ich eben erstmal ins Gespräch gehen. Ist die Idee umsetzbar und wo ist sie umsetzbar?
Welche Voraussetzungen muss man als Ehrenamtlicher mitbringen? Altersbeschränkungen gibt es grundsätzlich nicht, betont Adams.
Also unsere 89-jährige Dame, unsere Älteste, die macht Hospizarbeit und eben macht Einzelbesuche und sie kann ja durchaus am Bett sitzen und sich mit jemandem unterhalten, also kann durchaus mit ihrem Rollator kommen. Bei Festen, da macht es schon Sinn, wenn man mobil ist, wenn man nicht mit dem Rollator zwischen den Reihen laufen muss, sondern da irgendwo, wenn dann eine Aufgabe findet, dass man sich neben jemanden setzt, der vielleicht alleine da ist und sich unterhält und eben nicht im Service mitarbeitet. Also es ist ganz flexibel und ich denke auch vom Alter ist es ganz flexibel. Da kann ich auch mit 14 schon, wenn ich die Idee habe, was tun. Briefe schreiben, gab es zum Beispiel auch mal eine Aktion, wo Briefe geschrieben wurden an die Bewohner und das ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Da brauche ich noch nicht mal einen Besuch machen, aber ich kann dem schreiben und derjenige freut sich, mal wieder Post zu kriegen. Also es ist ganz vielseitig. Für die Marktgänge sollte man einen Rollstuhl schieben können. Das ist natürlich klar, weil wir so viele Menschen wie möglich bewegen möchten, zum Wochenmarkt zu gehen. Da sind die Ehrenamtlichen selbstverständlich auch hinterher auf eine Bratwurst eingeladen oder auf die Pommes. Oder bei den Kaffeefahrten ist man als Ehrenamtlicher auch selbstverständlich dann mit eingeladen.
Beim Einsatz der Ehrenamtlichen wird auf deren Kompetenzen und das Maß ihrer Einsatzmöglichkeit eingegangen, sagt Adams.
Wie verbindlich ist jemand? Es gibt ja auch Leute, die im Schichtdienst arbeiten und die sich ihre Zeit selbst einteilen müssen. Da ist es immer gut, dass sie selbst auch entscheiden, was sie machen wollen. Und wenn sie zum Beispiel Besuche machen, das ist, glaube ich, dann die einfachste Variante, dass man da selber mit dem Bewohner eben selbst Termine ausmachen kann. Also jeder Ehrenamtliche braucht eine andere Basis. Der eine braucht eine Vorgabe, der andere muss selbstständig was machen können, um seine Zeit eben da einbringen zu können. Also es ist ganz unterschiedlich. Manch einer möchte nur projektmäßig mal was mitmachen, mal zeitweise und dann auch wieder aussteigen dürfen.
Andere wiederum sind bereits seit 25 Jahren dabei. Wir sprachen heute mit der Ehrenamtsbeauftragten der Julius-Tönebön-Stiftung, Tanja Adams.
Hollywood, chasing some cinematic schemes, but I'll give you Panavision pictures if you give me Technicolor dream. I never thought in terms of growing up, nothing is ever as it seems, but I'll give you Panavision pictures 'cause you give me Technicolor dream. Walking on it, I'd like to show you how. need you way back then. As much as I need you now. Some people like to send the world away. Some sunlight on some silver beams. And I'll give you Panavision pictures. Could you give me Technicolor dreams? Oh wow, look at us now. All of our dreams fulfilled. I would implore you still. Got my under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away. Some sunlight on some silver beams. So I'll give you Panavision pictures. Cause you give me Technicolor dreams. Vision pictures, cause you give me Technicolor dreams. Go far, follow your star, I'll help you climb that hill. I would adore you still, from under your windowsill. Sometimes I'd like to send the world away, some sunlight on some silver beams. So I'll give you Panavision pictures, cause you give me Technicolor dreams.
Die VHS Hameln-Pyrmont bietet im Rahmen des Lerntreffs eine ganz besondere Mitmachaktion an, das sogenannte Sprachdigiduo. Was dahinter steckt, weiß Christine Beckmann.
Das bedeutet, dass zwei Personen im Team, also zwei Lernende, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen können, ihre Kompetenzen einbringen. Eine Person ist etwas älter, die hat Fragen rund um Smartphone. Die andere Person möchte gerne ihr Deutsch verbessern und sucht nach Redeanlässen im Alltag und erklärt praktisch den digitalen Part und die Digitalthemen, während die ältere Person mit dem Deutschlernenden das Deutsch verbessern kann und soll. Und diese Teams versuchen wir gerade zu bilden und zusammenzuführen.
Die Idee hinter dem Sprachdigiduo ist ein Nehmen und Geben, sagt Beckmann. Bei Interesse kann man sich direkt bei der Volkshochschule melden.
Also wir sind gerade dabei, die ersten Teams zusammenzustellen und haben natürlich durch unsere Sprachcafés auch Personen, die sich dafür eignen. Und die ersten Senioren haben sich jetzt auch mit Interesse gemeldet. Und wir gucken gerade, auf welchem neutralen Boden wir diese Treffen dann stattfinden lassen können. Ob das auch im Heinrich-Heine-Treff ist oder dann direkt bei der Volkshochschule, das werden wir noch entscheiden. Und diese Teams finden sich jetzt gerade, aber wir haben noch keine Teams, die jetzt schon länger zusammenarbeiten. Das muss ja auch so ein bisschen zusammenpassen und man muss sich mögen. Das ist ein bisschen mit Fingerspitzengefühl verbunden, das Ganze.
Das waren Einzelheiten zum Sprachdigiduo vom VHS-Lerntreff von Kirstin Beckmann. Alle Interessierten können sich unter der Hamelner Telefonnummer 94820 informieren.
Und wir haben noch einen Veranstaltungshinweis aus Salzhemmendorf für Sie. Der Seniorenrat Salzhemmendorf lädt am Mittwoch, dem 22. Oktober, zu dem Vortrag Betrug im Internet in den Eatpunkt in der Hauptstraße 2a in Salzhemmendorf ein. Referent ist Polizeioberkommissar Ilja Walter, Beauftragter für Kriminalprävention. Beginn ist um 15 Uhr. Anmelden zu dieser kostenfreien Veranstaltung kann man sich unter der Telefonnummer 05153 8029013.
Angst vor der Geschichte. Angst vor sich selbst, sich in sich zurückzuziehen. Angst vor der Welt, Angst auszubrechen.
Blöde vor der Ungültigkeit. Singen alles zu Gefühlen, außer vor der Zeit. Einfach Angst zu verblöden, bereits mundtot zu sein. Oh, oh, oh. Angst stellt ruhig, Angst kriegt klein. Angst braucht Wein. Aus Angst vor dem Feind, obwohl keiner so recht weiß, wer ist damit gemeint. Angst überholt zu werden, Angst vor Konkurrenz, Angst vor der Dummheit, vor ihrer Intelligenz. Als Methode angewandt, das Einschüchtern ist geplant. Angst stellt ruhig, Angst kriegt klein. Angst vor dem Munde, Angst rauszugehen.
Wir verabschieden uns von Ihnen, wie immer, mit einem bedenkenswerten Spruch. Diesmal stammt er von Buddha. Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, das wünschen Ihnen Gisela Knuth
und Jens-Peter Groth,
wo immer Sie uns zuhören. Thank you.
Nicht leb wohl und nicht adieu, diese Worte tun nur weh, doch das kleine Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt ja Asia ein neuen Wein und neue Liebelein, sag beim Abschied leise Servus und gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch